Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute geht es ums Bauen im kleinstädtischen Umfeld. Bei uns zu Gast Gerhard Greiner, Architekt und Teil der HHS Architekten AG in Kassel. Hallo Gerhard.
Ja, hallo Klaus.
Ja, schön, dass du heute bei uns bist und wir beschäftigen uns heute um Gebäude, die da draußen in der Fläche insbesondere sehr, sehr viel stehen. Und ich zitiere, das Einfamilienhaus wächst über sich hinaus, war im Mai 2026 in der FAZ zu lesen, in einem Beitrag. Und wie ist das zu verstehen, jetzt vor dem Hintergrund, dass eigentlich das Einfamilienhaus eine ganz schön unflexible Geschichte ist?
Ja, da könnte ich reichhaltig von berichten. Also der Anlass war tatsächlich ein sehr privater, persönlicher. Es ging nämlich um mein Elternhaus in der schönen Dom- und Kaiserstadt Fritzlar. Das ist durchaus eine prosperierende Stadt mit hohem Wohnwert und wo auch ein gewisser Miet- oder Wohndruck vorhanden ist. Meine Eltern hinterließen mir ein großes Einfamilienhaus in einer wunderschönen Lage, direkt an der Hangkante ins Eder, mit Blick ins Edertal. Und die Idee reifte nach dem Tod der Eltern, was passiert mit diesem Haus? Einfach verkaufen und jemand anders zieht da wieder ein und die gleiche Geschichte, die Unflexibilität, die vorprogrammiert ist in solchen Gebäuden, nimmt wieder seinen Lauf. Es würde eine Familie einziehen mit 1, 2, 3 Kindern, so wie wir das waren. Die Kinder ziehen sukzessive aus, die Eltern entweder ein Teil verstirbt, man trennt sich oder im besten Fall leben am Ende noch 2 Personen auf der gleichen Fläche, wo mal viele Menschen mehr gewohnt haben. Und dieses Potenzial wollte ich nutzen. Das Projekt heißt bei mir 4 gewinnt, weil nämlich aus einem Einfamilienhaus, zugegebenen großen Einfamilienhaus, ein 4-Parteien-Mehrfamilienhaus wurde. Dort leben jetzt wieder 2 Familien mit je 2 Kindern und 2 Singles auf, ich nenne es mal Apartment-Studio-Wohnungen. Also 10 Menschen leben wieder da, wo die letzten vielen, vielen Jahre 2 und am Ende nur noch eine Person gelebt hat. Dieses Potenzial steckt meines Erachtens in vielen der 23 Millionen Einfamilien- und Doppelhäusern, die wir in Deutschland haben. Vielleicht so als Hoffnungsstrahl, wenn nur 1 oder 2% dieser Einfamilien- und Doppelhäuser eine gewisse Nachverdichtung und Flexibilität erfahren würden, hätten wir relativ schnell 400.000 bis 500.000 Wohnungen, die man daraus generieren könnte. Also mit 1% dieser 23 Millionen, die zu 2 oder 3 Parteienhäuser werden könnten, mit kleineren Grundrissen, mit suffizienten Grundrissen, mit klugen Grundrissen. Also weniger Fläche heißt ja nicht unbedingt weniger Raum im Sinne von nutzbaren, qualitätvollen Räumen. Das Potenzial ist riesig, also man kann locker 400.000, 500.000 Wohneinheiten schaffen, indem man das Einfamilienhausareal wieder angeht. Und das nicht nur, du sagtest es, ich das noch ergänzen darf, im ländlichen Raum, es geht natürlich auch maßgeblich um die Stadtränder. Bezogen auf Kassel, muss ich mir nur in viele Siedlungen in Harleshausen oder Rothen-Dittmold anschauen. Da steckt viel Potenzial zum Thema Nachverdichtung drin.
Und sage ich mal, hast du, das was du gerade berichtet hast, hat ja beispielhaften Charakter sozusagen, Projektcharakter sozusagen eine Ausstrahlung zu haben, das Thema insgesamt so zu sehen. Wusstest du das vorher? War dir das klar oder hat sich das an diesem Projekt für dich entwickelt?
Beides. Tatsächlich umtreibt mich der Gedanke, wie kann man Einfamilienhäuser nachnutzen. Es gab ja mal, ich glaube, eine bittere Wahlniederlage der Grünen in Hamburg, die das Thema Einfamilienhaus ganz verteufeln wollten und gesagt haben, Schluss mit dem Einfamilienhaus, dürfen wir nicht mehr bauen. Da ist natürlich was dran, weil das Einfamilienhaus als solches im Neubau, dadurch, dass es sehr viel Erschließungsfläche benötigt, dadurch, dass relativ wenig Menschen auf viel Fläche wohnen, ist es, sage ich mal, unter dem Thema Wohnraumbeschaffung natürlich ineffizient. Rund 200 Quadratmeter pro Person werden an Fläche versiegelt, wenn wir Einfamilienhausgebiete neu entwickeln. Wir wissen, dass die Fläche in der Bundesrepublik einfach begrenzt ist. Wir versiegeln jeden Tag immer noch 52, also rund 75 Fußballfelder werden immer noch täglich versiegelt für Gebäude, für Straßenbau. Wir müssen da umdenken, weil die Fläche insgesamt begrenzt ist. Also das Einfamilienhaus scheint aus meiner Sicht nicht die Lösung der Wohnungsfrage, Aber der Umgang mit den bestehenden Einfamilienhausgebieten sehr wohl. Da steckt großes Potenzial. Jetzt habe ich mich damit beschäftigt. Das Gebiet in dem Falle in Fritzlar ist ein relativ nobles Einfamilienhausgebiet aus einer Stadterweiterung aus den 70er Jahren. Und da ich da selbst als Jugendlicher einige Jahre wohnen durfte und noch viele der älteren Nachbarn kennen, war das auch ein bisschen Spießrutenlauf zwischendrin sogar. Ja? Also ich wurde da regelrecht angefeindet, was ich denn da täte, weil ich will nicht verhehlen, da fiel sogar der Begriff asozial, dass ich aus einem Einfamilienhaus ein Vierparteienhaus machen würde. Und die Nachbarn fürchteten mitunter, dass das ein Verfall des Gebietes möglicherweise irgendwie eine Umkehr in dem Duktus dieses Gebietes hätte. Das Spannende war dabei, ich habe versucht, die Nachbarn immer wieder einzubinden. Ich habe den Hausführungen angeboten, ich bin mit denen die Pläne durchgegangen und habe denen dargestellt, was da passiert, um so ein Stückchen Ängste zu nehmen. Das Ergebnis und das Ende der Entwicklung war, dass tatsächlich Nachbarn mich fragten, nachdem sie gesehen haben, was da entstanden ist: Na Mensch, Gerhard, unsere vier sind ja auch aus dem Haus. Hast du denn auch eine Idee für unser Haus? Das war eine ganz, ganz schöne Entwicklung, wo man sieht, hey, ja, da stecken Potenziale. Und ich glaube, mit einer guten Planung, mit einer kreativen Planung kann man Leute auch mitnehmen.
Ja, lass uns mal ganz konkret zu diesem Haus kommen. Mhm. Also das heißt, wir haben jetzt gehört, okay, ein Familienhaus schon auch durchaus großzügig, aber das haben wir da viel in der Fläche. Du sagst Stadtränder und natürlich viel im ländlichen Raum. Und was natürlich auch für viele Leute attraktiv ist, was ein großer Vorteil ist, was wir natürlich auch wissen, ne, dass gerade da draußen in der Fläche erzeugt das viel Mobilitätsansprüche. Man hat 3-4 Autos pro Familie dann, wenn die Kinder groß sind und so weiter. Da hängen ja noch eine Menge Aspekte dran. Lass uns jetzt mal fokussieren auf dieses Haus. Was hast du da gemacht? Also das heißt, das hat ja mehrere, das hat, sage ich mal, baukonstruktive Anteile. Du hast von klugen Grundrissen oder von klugen Lösungen, von kluger Planung, nicht nur Grundrisse gesprochen. Und das ist jetzt, das könnten wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen ausarbeiten hier in diesem Gespräch. Was bedeutet das eigentlich, irgendwie klug zu planen? Weil wir wissen ja irgendwo, dass der Anteil des Neubaus vergleichsweise verschwindend gering ist zu dem, was wir im Bestand haben. Und wir wissen auch, dass wir nicht, wie du sagst, weiter versiegeln dürfen. Wir haben natürlich insgesamt gesellschaftlich gesehen einen unglaublichen Wohnraumbedarf. Ja, und das sozusagen neu zu denken. Also wie hast du das ganz konkret umgesetzt auf der Ebene dieses Objektes, was sich ja, wie du es beschrieben hast, halt auch in einer Hanglage befindet? Das ist ja auch eine sehr individuelle Aufgabe, die da auf dich zugekommen ist und im Grunde genommen genau das fordert, wofür wir auch Architekten brauchen, oder?
So ist es. Ich beschreibe vielleicht ganz kurz das Haus. Es geht also um ein Gebäude an einer Hangkante. Von der Bergseite, von der Straßenseite her wirkt es wie ein eingeschossiges Objekt mit einem Satteldach. Von der Talseite her erkennt man, dass es noch ein Gartengeschoss darunter hat. Also das Kellergeschoss öffnet sich sozusagen zur Südseite in Richtung Edertal nochmal vollständig. Das Haus war früher natürlich klassisch so gebaut, dass die Räume im Keller, die zur Bergseite hingingen, einfach nur Technikräume waren, Heizungsraum, Waschküche und tralala. Also völlig unternutzt eigentlich für das Potenzial, was drinsteckte. Und gleichermaßen der Dachboden in dem Satteldach hatte eigentlich sogar eine Höhe, in der man hätte durchaus Wohnraum schaffen können, war aber eigentlich Abstelllager für die Möbel von den Großeltern, wie es sich eben klassisch auch im Einfamilienhaus so, ich glaube, man könnte wahrscheinlich bei 30% aller Einfamilienhäuser mal auf dem Dachboden gucken, wie effizient die so genutzt werden. Die Idee war dann, dieses Haus wie ein Reihenhaus in 3 Segmente zu schneiden. Auf der Ostseite mit wunderbarem Blick in Richtung Dom, in Richtung Altstadt Fritzlar, haben wir eine neue Treppe eingeschnitten und eine 3-geschossige Maisonettwohnung daraus gemacht, die von der Ostseite her erschlossen, also im untersten Geschoss begangen wird und dann entwickelt sich das wunderbar nach oben. Die Wohnung hat 150 Quadratmeter, also das ist wirklich eine anständige Wohnung. Im Dachgeschoss gibt es noch eine kleine Loggia, die so ein bisschen eingezogen unter dem Satteldach ist mit wunderbarem Blick. Also es sind schöne Qualitäten und da wohnt eine 4-köpfige Familie. Im mittleren Trakt mit dem alten Haupteingang und einer großzügig geschwungenen Treppe, die über alle 3 Geschosse schon ging, ist ebenfalls eine Maisonette-Wohnung entstanden, wo ebenfalls eine 4-köpfige Familie wieder wohnt, in ähnlicher Größenordnung. Und auf der Westseite sind nochmal in 2 Etagen Einzimmer-Apartmentwohnungen entstanden, die natürlich auch so ein bisschen den modernen Anforderungen, also nicht mehr kleine Küche, in der gekocht wird, sondern selbstverständlich großzügige Wohnküchen, die aus dem wenigen Raum, den paar 50 Quadratmetern, die so eine Wohnung hat, gefühlt so kleine Raumwunder machen, indem man nicht den Eindruck hat, dass man hier auf irgendwas verzichten müsste. Es gibt Individualräume, wo man Tür zumachen kann. Es gibt großzügige Räume, die der Gemeinschaft dienen. Es gibt darüber hinaus, das war mir auch wichtig, um diese Hausgemeinschaft in Kommunikation zu halten, Gemeinschaftsflächen. Es gibt in dem terrassierten Grundstück eine Fläche, die allen zur Verfügung steht, wo die Kinder spielen können, wo die Leute zusammen mal grillen können. Es gibt auf der oberen Seite einen großen alten Naturstein, den eine Mietpartei mit eingebracht hat, wo die Kinder auch aus dem ganzen Block da oben, die, wenn sie mit irgendwelchen Rollerskates oben auf der Straße rumfahren, sich immer wieder treffen und sammeln. Also das ist ja auch das Wichtige, dass es ein Familienhaus nicht unbedingt ein solcher Rückzugsort ist, der in die Vereinsamung führt, sondern es gibt auch, wir nennen es Möglichkeitsräume, also nicht im Sinne von Zimmern unbedingt, sondern auch im Freiraum, Punkte, in denen man sich scheinbar zufällig mal über den Weg läuft und die Gelegenheit sich bietet, einen kleinen Schwatz zu halten, sich hinzusetzen und diese Dinge zu erledigen. Ja. Also neben den schönen Wohnungen auch Gemeinschaftsfläche zu schaffen.
Und das ist jetzt erstmal so eine konzeptionelle Herangehensweise, sage ich mal. Und jetzt muss das, also wenn du das Konzept hast, du hast neue Grundrisse entwickelt, ne? Ich sag mal, Erschließung ist ja jetzt gefallen. Also das heißt, Erschließung für die, die jetzt nicht so architekturmäßig irgendwie versiert sind, das sind die Treppenhäuser, das sind die Zuwegungen und so weiter. Also wie komme ich sozusagen eigentlich in das Haus hinein und wie bewegt sich das? Und bei Einfamilienhäusern ist es ja so, bei klassischen Einfamilienhäusern, dass im Regelfall die zentrale Erschließung, das ist eine große Treppe und die liegt meistens mitten im Haus. Und das macht natürlich riesige Probleme, wenn man in so eine Richtung denken möchte, wie du das jetzt eben beschrieben hast. Du hast es ja auch gesagt, für die eine Maisonette-Wohnung braucht es eine eigene Erschließung, um das eben zu machen. Und dann ist ja das Verrückte im Grunde genommen, dass wir uns als Menschen oft entscheiden, für eine relativ überschaubare Lebensphase sozusagen so ein Haus zu bauen, was dann großartig unflexibel wird nach hinten raus, weil diese, wie gesagt, diese Erschließung ein sehr, sehr zentraler Punkt ist. Also das hast du gelöst und wie hast du die anderen Thematiken, sage ich mal, gelöst, die auch damit zu tun haben, weil, ich sag mal, wenn wir als Familie im Haus wohnen, dann sind wir vielleicht mehr oder weniger auch tolerant, was jetzt mal irgendwie den Lärm von diesem und jenem angeht. Von Jugendlichen ist man dann öfters auch mal genervt in bestimmten Phasen, so ist das Leben. Aber wir haben ein Schallschutzthema in den Einfamilienhäusern, ja. Und gerade wenn du mehrere Einheiten machst, ja, dann ist die Frage, und wir wissen auch, 70er Jahre, okay, hat man jetzt vielleicht nicht so großen Wert drauf gelegt. Das sind ja wirklich so zentrale Fragestellungen, die technisch gelöst werden müssen, aber die für ein funktionierendes Zusammenleben letztendlich oder auch dann die Fragestellung, ne, wenn du jetzt sagst, ich gehe in Richtung Reihenhaus, dann habe ich natürlich auch eine Wohnungstrennwand beziehungsweise eine Trennwand zwischen den Einheiten. Ne. Üblicherweise haben wir die einschalig gebaut. Ja, also so. Also das heißt, da sind ja auch auf der Ebene eine Menge Themen zu regeln, die auch wieder sozusagen beispielhaft vielleicht auch für viele andere Sachen gelten können mit den Erfahrungen. Wie hast du das gemacht?
Also vielleicht nochmal das Thema Erschließung kurz aufgreifend. Jede Wohnung hat einen eigenen Eingang von außen. Also die Adressbildung schien mir sehr wichtig. Jede Wohnung hat quasi ein kleines Vordach und zeigt sich nach außen, so dass man erkennt, Haus Nummer 23 A, B, C, D. Ich habe sozusagen hier meine Heimat. Ich glaube, das ist nach wie vor für solche Areale unglaublich wichtig, dass man nicht in einen vermeintlich anonymen Eingang geht und dann eben sich abzweigt, sondern dass man tatsächlich in dem Falle die Eingänge von außen hat und jede Wohnung sich nach außen auch so präsentiert. Das Thema Schallschutz. Ja, wichtiges Thema. Glücklicherweise hatte man bei uns in den 70er Jahren schon mit Trittschalldämmung und so weiter gearbeitet, die möglicherweise den heutigen Anforderungen nicht vollumfänglich genügen würden. Mir ist es zum einen dort gelungen, glaube ich, auch eben durch die Angebote für die Gemeinschaft ein solches Miteinander im Haus herzustellen, dass gar nicht die technischen Lösungen im Vordergrund standen, also die Erfüllung der normativen Vorgaben, sondern es ist gelungen, ein Klima in dem Haus zu erzeugen, dass, wenn einer der Jugendlichen da mal zu einer Unzeit etwas lauter Mucke hört, dass die Atmosphäre in dem Haus so ist, dass man im Zweifel auch mit dem Bademantel kurz rüber geht, dann klingelt, sag mal, kann dein Schrat vielleicht mal bitte die Musik ein bisschen leiser machen? Ich finde dieses Miteinander, das ist so viel wichtiger, als die technischen Standards so hoch zu treiben, denn faktisch ist es ja so, die heutigen Schallschutzanforderungen sind so hoch, dass etwa 80% aller bestehenden Wohnhäuser diese Anforderungen nicht erfüllen würden. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung lebt eigentlich unter Bedingungen, die normativ heute so nicht mehr zulässig wären. Daran erkennt man vielleicht auch ein bisschen, wie absurd das ist, dass diese hohen Schallschutzanforderungen heute eher verhindern, dass Wohnraum gebaut werden, weil natürlich eine doppelte Trennwand, eine erhöhte Trittschalldämmung und so weiter das Bauen teuer machen. Und wenn wir mehr Wohnraum schaffen wollen, müssen wir sehen, dass wir von diesen hohen Anforderungen runterkommen und wieder zu einem einfachen Schallschutz auch da kommen und versuchen, Atmosphäre zu schaffen, dass Menschen wieder miteinander reden und nicht gleich die Polizei rufen, wenn nachts um 11:30 da irgendwie nochmal Klavierspiel zu hören ist. Ja, das ist das Thema des Schallschutzes. Wichtig war mir noch natürlich auch die Bausubstanz maximal zu erhalten. Denn neben dem Thema der Flächenversiegelung sehen wir ja immer wieder, dass der große Teil des CO2-Ausstoßes, ich erinnere daran, dass der Mobilitäts- und der Gebäudesektor sind die beiden Sektoren, die leider in der Bundesrepublik immer wieder die Anforderungen an Treibhausgasemissionen deutlich reißen. Dass wir viel Verantwortung haben, auch Treibhausgase zu sparen. Und die beste Ersparnis ist, das Vorhandene weiter zu nutzen. Und deswegen war es mir wichtig, an diesem Gebäude zu zeigen, wie viel Bausubstanz man eigentlich erhalten kann. In dem Fall habe ich auch zum Beispiel die Böden erhalten, also auch den Estrich, obwohl wir auf Fußbodenheizung umgestellt haben. Die 50 Jahre alten Heizkörper und Heizverteilnetze waren in die Jahre gekommen und teilweise durch Grundrissänderungen obsolet. Und wir haben dann die Gelegenheit genutzt, dort eine Fußbodenheizung einzubauen, die wir aber nicht komplett neu eingebaut haben, indem wir den ganzen Estrich rausgestemmt haben, also wieder viel Zementestrich auf die Kippe gefahren haben und viel neuen Zementestrich eingebracht haben. Wir haben den vorhandenen Estrich eingefräst und haben dort die Heizschleifen eingebaut. Also maximal viel Bausubstanz erhalten, trotzdem eine angenehme Flächenheizung und über eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage erzeugen wir den elektrischen Strom selbst. Wir machen über die Wärmepumpe, nutzen wir die Umweltwärme, also die Wärmepumpe entwärmt ja die Außenluft, packt die mit sozusagen in die Heizwärme, verfünffacht im besten Fall den Wärmeeintrag, so dass wir quasi aus einem Kilowatt elektrischer Energie 4 bis 5 Kilowatt Wärme machen. Und das macht sich auch bezahlt, indem die Mieterinnen und Mieter dort unglaublich geringe Nebenkosten haben. Der Wohnraum ist behaglich, also die Fußbodenheizung funktioniert da sehr gut. Und ich glaube, das sind Ansätze, die eben übertragbar sind auf viele, viele andere Einfamilienhäuser.
Jetzt kommen wir mal zum Erscheinungsbild. Also das ist ja auch nochmal, also du hast ja vorhin beschrieben, sehr lebendig, wie das so, sage ich mal, auch diskutiert worden ist in der Nachbarschaft. Und ich so, Gerd, das kannst du hier nicht mit uns machen. Ja, ja. Und dieses Haus hat ja ein vollkommen anderes Erscheinungsbild bekommen. Und trotzdem fügt es sich natürlich in seiner Struktur. Du hast ja jetzt nicht irgendwie noch zwei Geschosse draufgebaut und so weiter. Du hast nicht angebaut, ne? Also was man ja auch machen kann auf so großen Grundstücken. Das sind ja alles Strategien, die durchaus da sind. Sondern auch da hast du mit ökologischen Baustoffen irgendwie agiert und hast dem aus meiner Perspektive eine zeitgenössische, ja, Architektursprache verliehen diesem Gebäude. Ich meine, wie hast du es gemacht?
Wir haben das Gebäude natürlich aus den 70er Jahren stammend auch energetisch verbessert. Das heißt, die Gebäudehülle wurde zusätzlich gedämmt, die Fenster wurden erneuert. Das ist heute geboten, weil die Fenster in aller Regel tatsächlich energetisch die Schwachpunkte schlechthin sind. Die alten zweifach isolierverglasten Fenster mit einem U-Wert, wie es heute, damals hieß es noch K-Wert, Vielleicht nur als Dimension, auch für diejenigen, die jetzt nicht so tief im Fachthema sind. Die alten Fenster hatten einen Wert von 3 Kilowatt pro Quadratmeter und ja, die neuen haben noch 0,7. Das heißt, der Wärmedurchlass ist sozusagen auf ein Viertel ungefähr reduziert. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das Erscheinungsbild, früher war das Gebäude ein klassisches verputztes Gebäude mit schwarzem Dach. Die Giebelseiten, die Firste waren auch mit schwarzem Eternit verkleidet und es hatte so einen gräulichen Natursteinsockel. Mir war es dabei wichtig, dem Haus auch ein neues Erscheinungsbild zu geben, ohne völlig fremd zu wirken. Deswegen war mir der Nachsatz eben sehr wichtig, dass es sich trotzdem einfügt. Also ich wollte dort keinen Paradiesvogel schaffen und was Fremdartiges, um so was Besserwisserisches da auch, so ein schreiendes Gebäude dahinzustellen. Nein, es sollte durchaus mit im Chor der Häuser, die da stehen, mitsingen und keine eigene Stimme haben. Eher dezenter. Wir haben das Haus mit einer Holzwolle-Leichtbauplatte neu gedämmt und haben davor eine Lärchenschalung als Leisten, als offene Leistenstruktur, also immer auf Abstand gesetzt, die so ein sehr leichtes Bild, ich habe immer ein bisschen abfällig gesagt, Kartoffelkiste. Ja, wir hatten früher bei uns so eine Kartoffelkiste, die durchlüftet war, damit die Kartoffeln sozusagen nicht vor sich hinschimmelten. Wir haben eine Kartoffelkiste daraus gemacht und haben das ganze Haus sehr homogen mit Holzleisten, ich glaube 6x8er Querschnitt, mit auch einem gleichmäßigen 4 cm Abstand überformt und das sogar mit übers Dach weggezogen. Ja. Also diese Leisten laufen auch auf der Nordseite mit übers Dach, auf der Südseite nur als Rahmen, als Passepartout für die flächenbündig eingebaute Photovoltaik, weil auch da uns wichtig war, dass das Erscheinungsbild von solchen regenerativen Energieträgern nicht so aussieht, als wenn da so Solarplatten notgelandet wären, sondern das sollte sich auch mit in die Gebäudehülle einfügen. Warum dieser Aufwand? Mir war wichtig, dass so ein Gebäude mit seiner neuen Struktur und der Vorgeschichte, dass möglicherweise die Akzeptanz in solchen Gebieten begrenzt ist, auch mehrheitlich als schön empfunden wird. Und diese leicht vergrauende Holzleistenfassade wird von den meisten Leuten als sehr sympathisch wahrgenommen. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass solche Transformationsprozesse, wenn sie gut gestaltet sind, auch als harmonisch erlebt werden und nicht als Fremdkörper. Also ganz wichtig, denke ich auch, dass die Architektur, das Erscheinungsbild eines Hauses so ist, dass es auch mehrheitlich quasi gemocht, geliebt und akzeptiert wird. Das Haus hat die Lärchenfassade ist völlig unbehandelt. Das heißt, ich hoffe auch, dass ich es nicht erlebe, dass da nochmal was dran passiert. Sie ist nicht gestrichen, nicht lasiert, sie ist einfach naturbelassen. Am Anfang sah es schon so ein bisschen paradiesvogelmäßig so nach IKEA-Regal aus. Aber schon nach ein oder zwei Jahren, jetzt, die das Haus jetzt steht, hat es wunderbare Patina angenommen. Ist leicht vergraut. Man kennt so ein bisschen die alten Scheunen im Allgäu, die da über hunderte von Jahren stehen, die einfach so aufgrund des Naturfäuleprozesses, den dieses Holz ausbildet, sich selber schützen und ein sehr charmantes und sympathisches Erscheinungsbild haben.
Und ich sag mal, wir bewegen uns auf die Zielgerade, sage ich mal, unseres Gespräches zu. Und vielleicht nochmal so ein Aspekt, der jetzt gar nicht so sehr mit dem eigentlichen Gebäude zu tun hat. Ne? Also so, wir haben, also ich darf einen Lehrauftrag am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung wahrnehmen, der Uni Kassel. Da geht es um Öffentlichkeitsarbeit. Und innerhalb dieses Themas Öffentlichkeitsarbeit sprechen wir natürlich auch über den Einsatz von KI. Und der KI-Einsatz ist ein großes Thema. Das wird auch in der Architektenschaft diskutiert. Es gibt unglaublich viele Anwendungen, die jetzt noch in der Entwicklung sind, ne? Und viele, das habe ich jetzt von den Studenten so wahrgenommen, also in der Diskussion, worüber denkt ihr nach, wenn ihr über das Thema KI sprecht, dass es auch eine Menge Befürchtungen gibt, ne? Und ich will jetzt gar nicht über KI sprechen, sondern eigentlich darüber, dass wir jetzt in den Universitäten junge Leute ausbilden, die später als Architektinnen und Architekten arbeiten werden. Und wenn ich höre, was du beschrieben hast, dann brauchen wir Leute, die ziemlich schlaue und individuelle Konzepte entwerfen, die wir nicht mit KI sozusagen realisieren können. Also wie schätzt du das ein?
Ich denke aber, dass auch in solchen Fällen KI durchaus Unterstützung bieten kann. KI ist aus meiner Wahrnehmung ein Hilfsmittel und kein eigenes Projekt. Ich erinnere mich noch, als wir im Studium angefangen haben, mit CAD zu zeichnen, war das für uns zum Teil befremdlich. Zum Teil sind andere Kolleginnen und Kollegen sind da drauf gesprungen und haben das als neues Medium entdeckt. Es bestand immer die Befürchtung, dass die Architektur sich dadurch ändern würde. Letztendlich haben wir festgestellt, CAD ist ein Hilfsmittel. Später kam, 20 Jahre später kam die BIM-Technologie, Building Information Modeling, wo wir mit dreidimensionalen Daten und attribuierten Zeichnungen gearbeitet hat. Das heißt, Bauteile bekamen sozusagen eine fast eigene Intelligenz. Heute haben wir KI. Ich sehe darin nicht einen Ersatz, sondern eher eine Unterstützung und ein Hilfsmedium. Natürlich ist es so, dass Skaleneffekte lassen sich mit solchen Projekten begrenzt erzielen. Also es ist was anderes, ob ich modulares Bauen irgendwo auf der grünen Wiese seriell produzieren kann und kann ein Objekt wie das andere dahinstellen. Die Frage ist, ob wir solche Räume am Ende des Tages haben wollen, ob wir da Gefahr laufen, die gleichen Fehler der 70er Jahre, in denen Trabanten Vorstädte entwickelt wurden, von denen wir wissen, dass sie später die großen sozialen Probleme erzeugt haben. Ob das gewollt ist, ob wir diese Fehler wieder machen müssen oder ob wir sozusagen da doch individuellere Wege gehen. Mein Haus in Fritzlar zeigt, dass unser Büro dort eine sehr individuelle Planung gemacht hat, die wir aber gleichermaßen mit der gleichen Herangehensweise und der gleichen Intelligenz und Suffizienzansätzen auf andere Objekte übertragen können. Das heißt nicht, dass wir die Grundrisse 1:1 kopieren können, aber wir können aus diesen Prozessen und aus diesen Ansätzen lernen und da steckt das große Potenzial.
Und nochmal abschließend die Frage, dass das Projekt hat ja jetzt auch eine große öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Man kommt nicht einfach so in die FAZ mit einem Beitrag, weil die FAZ ja nun mal keine Architekturzeitschrift ist. Da landest du ja vielleicht eher mit einem Projekt, was in diese Richtung geht. Ne, das wissen wir alle und gerade da liegt natürlich auch ein großes Potenzial, weil wir wollen ja, wenn wir das jetzt mal auf einer gesellschaftlichen Ebene denken, gute Beispiele irgendwie präsentieren, die Nachahmerinnen und Nachahmer finden. Ne? Und dann hast du auch berichtet, dass du jetzt bei der Baukulturstiftung in Berlin warst, auch dieses Projekt vorgestellt hast. Also vielleicht nochmal so abschließend, was sind dann, also wie hat sich das entwickelt? Auch, sage ich mal, die kritische Nachbarschaft. Ne? Dann dein Projekt war auch Teil des Tages der Architektur 2025. Da konnten dann Leute kommen, konnten das Objekt einfach mal angucken. Also wie ist da so sozusagen, wie sind da deine Erfahrungen und was wünschst du dir in Bezug, sage ich mal, auf die Erfahrungen, die jetzt ja vorliegen und die ihr gemacht habt mit diesem gebauten Projekt?
Ich gebe zu, ich bin total überrascht gewesen, nachdem das Haus sicherlich beim Tag der Architektur eine Rolle gespielt hat, beim Heinze Award und an verschiedenen Wettbewerben in Hessen, wo wir das Projekt auch mit beworben haben, Aufmerksamkeit erzielt hat. Es war die Bundesstiftung Bauakademie, die mich vorletzte Woche eingeladen hatte, da über das Projekt zu berichten. In der Folge bin ich jetzt nach Wien eingeladen. Also das Projekt erzeugt einen irren Wirbel, von dem ich nie gedacht hätte, dass es ihn machen würde, weil ich tatsächlich die Nachverdichtung von Einfamilienhausarealen bisher als völlige Nische wahrgenommen habe und selbst das Potenzial gar nicht erkannt habe, was eigentlich in der Übertragbarkeit auf andere Gebäude da drin steckt. Zwischenzeitlich bekomme ich mit, dass zum Beispiel eine Stadt Göttingen eine Wohnraumförderung anbietet, wo es auch begleitet und unterstützt durch die Stadt Göttingen in dem Falle Beratungen für Personen gibt, die Einfamilienhäuser haben, wie sie nachverdichten können mit einer Architekturberatung. Also will sagen, ich hatte eingangs erwähnt, 23 Millionen Einfamilien- und Doppelhäuser in Deutschland, das Potenzial ist riesig. Wenn es gelingt, auf diese Art und Weise und über so einen Öffentlichkeitswirbel solche Projekte positiv zu konnotieren, dass wir eben nicht mehr davor Angst haben, da greift jemand in unser Einfamilienhaus ein, sondern da bieten sich auch Chancen des sozialen Miteinanders, alt und neu zusammenzuführen, möglicherweise Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, zu unterstützen, jungen Familien aber auch Wohnraum zu bieten, den sie sich an anderer Stelle vielleicht gar nicht leisten könnten. Das sind die Chancen und die Themen, die da drin stecken.
Ganz, ganz herzlichen Dank bis hierher zu diesem spannenden Projekt. Und ja, Gerd, wir bedanken uns recht herzlich, dass du hier bei uns zu Gast warst und so ausführlich darüber gesprochen hast. Und freuen uns, wenn wir dann auch spannende weitere Projekte vielleicht hier besprechen können. Wir sind hier im Radio, beziehungsweise zeichnen wir beim Verein Radio auf und auch bei Podcasts. Wir können keine Bilder zeigen. Und das ist natürlich nochmal so eine Schwierigkeit, wenn wir über Architektur reden, weil das einfach schon wichtig ist, da halt auch was zu zeigen. Aber googeln Sie da einfach mal das Projekt, schauen sich das mal an und fahren Sie vielleicht auch mal vorbei, wenn Sie in der Domstadt Fritzlar sind. Das wäre jetzt sozusagen der Aufruf an dieser Stelle. Bei uns zu Gast war Gerhard Greiner und Architekt und Teil der HHS Architekten AG in Kassel, und wir haben gesprochen über ein, könnte man sagen, fast Pilotprojekt, ne, was die Umnutzung und Umgestaltung eines Einfamilienhauses in Fritzlar angeht. Herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute.
Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung, und das Projekt findet man unter www.hhs.ag. Danke.